Ich lese den Predigtext für den heutigen Sonntag, Kapitel 23 aus dem Matthäusevangelium. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen's zwar, tun's aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern oben an bei Tisch und in den Synagogen und haben's gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hineinwollen, lasst ihr nicht hineingehen. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt. Und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Weh euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht, wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist mehr, das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Oder wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Blinden, was ist mehr, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht? Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt und sprecht: Hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten. Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet haben. Wohlan, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Darum siehe, ich sende euch zu Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen, und einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an, bis auf das Blut des Sicharia, des Sohnes Berechias, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. Wahrlich, ich sage euch, das alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Bitte nehmen Sie das grüne Liederbuch zur Hand. Nach dem Gebet singen wir das Lied unter der Nummer 1, Heilig, Heilig, Heilig. Und zum Gebet und zum Lied bitte ich Sie, sich zu erheben. Vater im Himmel, wir danken dir für die Gemeinschaft unter deinem Wort heute Morgen. Danke, dass du dich offenbarst in deinem Wort und uns mit deiner Liebe, Gnade und Wahrheit ansprichst und uns Orientierung gibst und auch einen Spiegel vorhältst. Danke, dass uns dein Wort eine neue Perspektive schenkt auf uns selbst und auf das, was um uns herum hervorgeht, was uns betrifft und beschäftigt. Danke, dass wir dich erkennen dürfen in deinem Wort, was du willst, wie du handelst und dass du einen Plan hast für jeden persönlich und auch für das Heil der Welt. Danke, Herr Jesus, dass du dich als Lamm Gottes zur Verfügung gestellt hast, gestorben bist, gelitten hast, auferstanden bist und lebst, dass wir mit dir reden dürfen, mit dir rechnen dürfen in unserem Leben. Schenke uns, dass dein Wort sich heute Morgen durch das Wirken deines Geistes mit unserem Leben verbindet. Gib Andreas Schäfer Vollmacht, uns dein Wort so zu sagen, wie du es haben willst. Wirke auch an denen, die über Internet oder auf Tonträgern diesen Gottesdienst verfolgen. Sei du bei unseren Kindern und Jugendlichen. Segne die Mitarbeiter, die ihnen dein Wort austeilen. Hab Dank, Herr Jesus, für deine Gegenwart, dass du mitten unter uns bist. Amen.
Wenn wir heute Morgen mit der Lesung von Matthäus 23 die Fortsetzung in unserer Auslegung des Matthäus-Evangeliums angehen, dann ist natürlich mein erster Eindruck sicherlich auch Ihr erster Eindruck. Das ist jetzt nicht gerade bisher Ihr Lieblingskapitel der Bibel gewesen. Es war jetzt auch nicht so, dass Sie gesagt haben, ja, das habe ich als allererstes auswendig gelernt, als ich die Heilige Schrift kennenlernte. Ich bin auch wenig Menschen begegnet, die mir gesagt haben, ich muss mal wieder in aller Ruhe Matthäus 23 lesen. Ich habe auch relativ wenig Postkarten und Schriftgrüße zu Geburtstagen mit Versen aus Matthäus 23 entdeckt. Es gibt ganz wenige, die das liken und sagen, das ist mein Text, mehr von Matthäus 23. Also von daher sind wir uns da schon mal einig, das ist jetzt ein bisschen ein heftiger Start. Und dabei fängt das doch so gut an mit dem Lobpreis inklusive unserer Jungschar. Und jetzt hängen wir hier in einem solchen wuchtigen Text von der Menge, aber natürlich vor allem vom Inhalt. Verschaffen wir uns ein wenig Luft, indem wir einen Schritt zurücktreten und erst einmal die formalen Kriterien erfüllen, dann haben wir den Text so ein bisschen von uns weg und entdecken natürlich, dass wir hier mit Matthäus 23 bei einer der großen Reden im Matthäusevangelium sind, so bibelkundig zur Wiederholung. Matthäus ist der Evangelist, der 5 große Redeblöcke in sein Evangelium einbaut. Den ersten, den kennen Sie alle, die berühmte Bergpredigt, das ist noch einfach und klar. Dann haben wir in Kapitel 10 die Jüngerrede, Kapitel 13 die Gleichnisrede, Kapitel 18 die große Gemeinderede und Kapitel 23, ja, wie weit geht sie? Manche denken bis 25, eben diese endzeitliche Schlussrede, diese Rede hier gegen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Das ist eine, damit man das begreift und vor Augen führt, dass wir hier im großen Strukturbereich der letzten großen Redeeinheit im Matthäusevangelium angekommen sind. Diese Rede, Matthäus 23, einzelne Textpassagen kommen auch natürlich bei Markus und bei Lukas vor, ist in der Weise so singulär im Matthäusevangelium. Sie kommt hineingesetzt, mitten in die Karwoche. Wir sind ja in Matthäus 23, in diesen letzten paar Tagen, diesen letzten paar Stunden, diesem intensiven letzten Ringen und Lehren und Abklären von Jesus in Jerusalem, im Tempel, in dem diese Rede nun gehalten wird. Das Interessante ist, dass wir am Eingang ja gelesen haben, dass das Jesus zum Volk und zu seinen Jüngern, heißt es ausdrücklich, zum Volk und zu seinen Jüngern spricht. Und natürlich haben wir in diesem Text das eigentliche Zielpublikum in der großen Masse ja gar nicht da. Natürlich waren auch in Jerusalem, natürlich waren im Tempel Schriftgelehrte und Pharisäer, die ja angesprochen werden im Hauptteil der Rede. Aber wie wir schon aus dem Alten Testament kennen, ist es manchmal interessant, dass in den großen prophetischen Reden die ersten und hauptsächlichen Zieladressaten gar nicht in der entscheidenden Weise vorhanden sind und hier auch. Die große Gruppe, es war kein Kongress der schriftgelehrten Pharisäer vorhanden, die große Gruppe ist nicht da. Einzelne ja. Wer hört es besonders? Das Volk. Und wer hört es auch ganz besonders? Seine Jünger hören diese Rede von Jesus. Diese Rede von Jesus hat dann ihre großen drei Teile. Das ist schnell erkennbar. Es kommt dieser einleitende Text, diese ersten 12 Verse, wo das alles uns so ein bisschen erklärt wird mit der Kritik an den Pharisäern und den drei großen Sätzen von Jesus. Einer ist euer Meister, einer ist euer Lehrer, einer ist euer Vater. Diese ganz betonte Rede. Und dann kommt im Mittelblock dieses siebenfache Wehe, 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 Wehe. Der Vers 14 in ihren Bibeln, teilweise nicht abgedruckt, ist von der Schriftklarheit nicht eindeutig, der wird rausgenommen. Aber ansonsten haben wir ein siebenfaches Wehe, in dem immer und immer wieder dann eben diese Schriftgelehrten, die Pharisäer, als Heuchler angeredet werden. Eine besondere, die dritte Wehe-Textpassage ist die größte, intensivste. Und dann geht's ab Vers 35 bis in den Ende dieses Textes in eine prophetische Zukunftsansage. Also Einleitung, Mittelblock, siebenmal Wehe und dann eben die prophetische Zukunftsansage. So haben wir diesen Text da. Und wenn wir diese Wehe auf uns wirken lassen, dann nimmt ja Jesus alle möglichen Themen auf. Ganz verschiedene Sachen. Da geht es ums Himmelreich, da geht es um die Mission, da geht es ums Schwören, um den Zehnten, um die Reinheit, um echte Gerechtigkeit, um Prophetenmorde. Alles Mögliche ist in diesem Text da. Ein großes Rundum-Kritisieren von Jesus. Alles unter der Überschrift, dass die Leitungselite und die theologische und die Glaubenselite seines Volkes ins Visier genommen wird. Und immer wieder mit diesem Vorwurf Heuchler. Doppelbötig, schillernd, nicht echt, nicht klar. Das ist die Kritik. Dass dahinter ein großer, letzter Umkehrruf steht, ist klar. Wehe ist nicht nur einfach ein verklagendes, Wehe ist auch ein anklagendes, Wehe ist ein klagendes Wort im Alten Testament. Und dieses Wehe heißt nicht nur, es hat einfach alles schon an die Tonne gekloppt, sondern es ist etwas, was wie ein Gerichtsruf über diesem seinem Volk steht. Dass natürlich dieser Text für uns eine unwahrscheinliche Nähe und Dichte behält, in dem tatsächlich nur rund 40 Jahre später genau das passiert ist, ist natürlich absolut gruselig, dass genau das, was hier Jesus vorausgesagt hat, letztendlich im Jahr 70 mit den entsprechenden römischen Angriffen geschehen ist. Dass wir gleichzeitig einen eschatologisch einen wunderschönen Zukunftstext haben. Das soll nicht unterschlagen werden, denn der allerletzte Satz ist ja nicht ein riesengroßes römisches Inferno, sondern der allerletzte Satz ist ja dieser wunderbare Satz aus dem 118. Psalm. Ihr werdet einmal sagen, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Diese wunderschöne Messias-Voraussage, die dort im 118. Psalm uns gegeben ist. So, jetzt haben Sie ja gemerkt, jetzt ist der Text ein bisschen weiter weg, jetzt geht uns schon besser. Wir haben eine gewisse Form gefunden für dieses riesen Textpaket von 39 Versen. Aber spätestens jetzt muss ich Ihnen sagen, kommt er wieder bei Ihnen an. Ich kann es nicht verhindern. Denn natürlich ist das erste Zielpublikum damals die Karwoche, die damals die Verantwortung haben. Natürlich ist sein auserwähltes Volk Israel das besondere Zielpublikum. Natürlich hat er dieser Text eine riesengroße Bedeutung gehabt für die großen judenchristlichen Gemeinden zwischen 30 und 70 nach Christus, mit dem sie alles verstehen konnten, was da eigentlich abgelaufen ist in ihrem Leben. Natürlich sehen sie den Apostel Paulus als einen Verfolger der Gemeinde und nachher als einen, der sich auf die andere Seite stellt. Natürlich hören Sie und ich Römer 9 bis 11, dass der lebendige Gott zwar mit Gerichtshandeln über seinem Volk präsent ist, aber ganz bestimmt sein Volk nicht verstoßen hat. Das alles ist klar. Aber wenn wir uns jetzt fragen, warum steht das im Neuen Testament? Dann steht es nicht nur im Neuen Testament, weil es eine Bedeutung gehabt hat bis zum Jahr 70 nach Christus. Dann steht es nicht nur einfach im Neuen Testament, weil ein Judenchrist namens Matthäus eine besondere Nähe dazu hatte. Dann steht es im Neuen Testament, weil es dem Heiligen Geist für bedeutsam erschien, dass 2000 Jahre Millionen und Abermillionen von Jesusleuten diesen Text lesen und in diesem Text und in diesem Wort einen Spiegel Spiegel vor ihr Gesicht gehalten bekommen. Sie sehen nicht nur durch eine Glasscheibe, quasi wie in einem Zoo, auf das auserwählte Volk Israel, sondern sie bekommen einen Spiegel vorgehalten an Matthäus 23. Das ist ein Wort für uns, für Jesus, Leute. Ich, der ich an ihn glaube, ich, der ich diesem Jesus gehöre, und er auf der anderen Seite, wir werden in dieser Beziehung ganz besonders zueinander gestellt. Das hier in Matthäus 23, das ist auch mein Jesus. Gefällt er Ihnen? Ihre Ekstase ist überschaubar. Wenn ich jetzt Johannes 10 Ihnen vorgelesen hätte, der gute Hirte, wenn ich Lukas 15 Ihnen vorgelesen hätte, der verlorene Sohn und der Vater dasteht, wenn ich Ihnen den Zachäus gelesen hätte, Lukas 19, wie er da steht und ihn einlädt und sich einlädt, dann wäre dieses fröhliche Gesicht hier sichtbar gewesen. Jetzt sehe ich eher dieses, oh Mann, wie schaffen wir das bis 11:15? Ja? Das heißt, da kommt was ganz anderes. Aber das ist Jesus, glauben Sie mir, das ist Jesus. Das ist unser Jesus. Das ist Ihr Jesus. Und Sie und ich, wir kriegen den Jesus nicht ohne den Jesus von Matthäus 23. Und der Jesus von Matthäus 23, der sagt, da gibt es einen Lehrstuhl und einen, der ihn besitzt, der drauf sitzt. Einen Lehrstuhl. Das ist nun ein pädagogisches Prinzip, das jetzt nicht mehr ganz das unsere ist. Aber der Gedankengang ist sehr, sehr einfach. Einer hat einen Stuhl, das war der Lehrer. Alle anderen sitzen und stehen drumherum. Fertig. Und dann war klar, der auf diesem Stuhl sitzt, der hat das Sagen. Jetzt gibt es kleine Stühle, große Stühle und einen riesigen Stuhl. Und das ist der Lehrstuhl des Mose. Das ist der Stuhl, mit dem das Wort Gottes über Mose, über die Tora hineingekommen ist in diese Welt. Dieser Lehrstuhl ist das, was der lebendige Gott seinem Volk und aller Welt gesagt hat. Es gibt einen Lehrstuhl und einen Besitzer. Es gibt in diesem Text zum anderen eine Prophetenstimme, die Stimme eines Propheten, und mit der Prophetenstimme ein Urteil. Es gibt ein Urteil. Es gibt nicht nur ein paar Anmerkungen, es gibt ein Urteil. Und es gibt in diesem Text natürlich diese eigenartigen Flügel der Henne und ihre Küken. So, jetzt haben Sie doch drei Sachen, die kriegen Sie bis zum Mittagessen hin. Ja, Sie haben auf der einen Seite einen Stuhl, sehen Sie einen Stuhl vor Augen. Sehen Sie eine Prophetenstimme, die hineinruft in eine große Volksmenge. Und sehen Sie die Flügel dieser Henne und ein paar Küken. Und dann kriegen Sie die Gliederung hin bis zum Kaffee. Was haben wir denn hier? Wir haben doch etwas ganz Erstaunliches hier. Wir haben einen Text hier vor uns, wo wir entdecken, dass Jesus der absoluten Überzeugung ist, dass eine Entscheidung getroffen werden muss und dass man sich für ihn entscheiden kann. Das ist ein Text mit ganz hoher Eigenverantwortung des Menschen. Hier stehen so Sätze drin, die passen uns ganz, ganz ungut, die lieben wir nicht. Denn wenn es hier heißt, ihr habt nicht gewollt, dann steht dahinter eine ganz bewusste Entscheidung von Menschen mit all den Konsequenzen. Und das sagt hier Jesus. Hier gibt es Trennung, hier gibt es ein entweder so oder so. Entweder du gehst auf die Seite dieses Gottes, und wenn du auf der Seite dieses Gottes bist, dann bitte schön auch ganz auf der Seite dieses Gottes, oder lässt es bleiben. Aber genau das ist der Hauptkritikpunkt, den entdecken Sie sofort in Matthäus 23, so zu tun, als ob man auf der Seite Gottes stünde, aber es durch Uminterpretation, Neuinterpretation, Verschiebungen, Verbiegungen so hinzukriegen, dass ich doch so mache, wie ich es gern will. Und genau das, sagt dieser Gott, sagt dieser Jesus hier, das geht nicht. Entweder auf meiner Seite, dann bitteschön aber auch ganz auf meiner Seite, oder lass es bleiben. Und das sagt er jetzt wohlgemerkt nicht nur damals in das Jahr 30 hinein. Er sagt es auch nicht als ein Missionsevangelisationstext. Er sagt es, oh Schreck und oh wichtig, er sagt es in seine Gemeinde hinein. Er sagt seiner Gemeinde, die mit ihm auf dem Weg ist, die sich für ihn entschieden hat, er sagt dieser seiner Gemeinde, du musst einmal und immer und immer und immer wieder klar machen, wo gehörst du tatsächlich hin? Und nicht nur in deinen Gedankenspielen, deinen religiösen Ideen, deiner Schauspielerei, sondern den Fakten dessen, was du tatsächlich sagst und was du tust. Und daran wird sich's dann auch erweisen. Das ist ein Text mit ganz großem Entscheidungspotenzial. Das andere, was natürlich uns überrascht ist, und das hat auch die Theologen natürlich überrascht, ist, dass hier Jesus in jedem Vers in eine Rolle hineintritt, wo wir nur einfach baff erstaunt sind. Er nimmt nicht eine untergeordnete Rolle an, er nimmt nicht die Rolle dessen an, der jetzt quasi auf derselben Ebene mit seinen Zuhörern steht. Das ist nicht der Fall. Sondern in diesem ganzen Text nimmt er eine außergewöhnliche Rolle ein. Das müssen Sie noch mal lesen. Er nimmt zum Beispiel die Rolle dessen ein, letztendlich, der auf diesem Stuhl sitzt. Er betont es nachher sogar noch, dass dieser Stuhl der Thron Gottes ist und dem, der darauf sitzt, heißt es nachher. Das heißt, es ist nicht nur irgendein innerweltliches Lehrsystem, sondern plötzlich sagt er, da gibt es diesen Thron Gottes, der sitzt da drauf, es gibt den Lehrstuhl, es gibt die Worte Gottes und die Botschaft ist klar, wenn er das betont, wer das ist er, der Sohn Gottes, Jesus selbst. Die Gottgleichheit kommt unglaublich zum Tragen. Und wenn er dieses prophetische siebenfache Wehe reinspricht, dann war er ja der allen Propheten vor ihm das Wort gegeben hat. Jetzt spricht quasi der Prophet an sich, jetzt spricht die Stimme Gottes. Sie erleben das Urteil aus dem Mund Gottes in diesem siebenfachen Wehe. Und am Ende kann ihnen dieser Jesus sagen, wie die Zukunft wird. Das ist, wenn Sie mal das von der Demokratie her sehen, ich will jetzt keine zu intensive Diskussion anregen, aber wenn Sie von der Demokratie her sehen, haben Sie hier ein Phänomen, haben Sie es bewusst wahrgenommen? Sie haben das Phänomen, dass die komplette Gewaltenteilung aufgehoben ist. Es gibt eine komplette Gewalteneinung in einer einzigen Person, in Jesus. Er ist im ersten Teil auf dem Stuhl sitzend die klassische Legislative. Er ist die Gesetzgebung. Was er sagt, gilt. Er sitzt auf dem Stuhl und damit ist die Sache gegessen. Er ist gleichzeitig die Jurisdiktion. Er spricht Recht. Das siebenfache Wehe sagt, wie es läuft und welches Urteil dir gesprochen wird. Und er ist gleichzeitig die Exekutive. Er sagt, was regiert wird. Der setzt das um. Stück für Stück. Er kann in die Zukunft sagen. Er ist alles. Er ist Legislative, Jurisdiktion, Exekutive, alles in einer Position. Das ist ja der Wahnsinn. Entweder sagen, ich mache damit oder Sie steigen aus. Aber machen Sie nie was dazwischen. Sie kriegen ihn nie nur ein Stückchen. Dann macht der nicht mit. Das ist der Jesus von Matthäus 23. Und jetzt merken Sie, Mensch, wir brauchen den, dessen Autorität dasteht. Und da ist nun dieser Mose-Lehrstuhl ein unwahrscheinlich starkes Bild. Der lebendige Gott hat nicht nur seinem Volk, der lebendige Gott hat der Welt Vorgaben gegeben. Das gehört mit zu seinem Gottsein dazu. Ah, das Thema der Vorgaben wäre allein schon eine ganze Vortragswoche fähig. Der Mensch braucht Vorgaben. Das wissen Sie, das ist ja egal welches pädagogische System Sie nun bevorzugen mit all Ihren unterschiedlichen Varianten und Abgründen. Ja, ist eins auf jeden Fall klar, in irgendeiner Art und Weise haben Sie im pädagogischen Feld die Aufgabe, einer nächsten Generation einer gewissen Weise, manche machen das sehr vorsichtig, dezent, einer gewissen Weise Vorgaben zu geben. Das ist nach dem, was die Bibel uns lehrt, eine Qualität, dass ich eine Vorgabe bekomme. Der Mensch ist arm. Das Kind kann einem Leid tun nach biblischem Sinn, das keine Vorgaben bekommt. Ganz wichtig. Ich bekomme Vorgaben. Das macht denen, die die Vorgaben geben, normalerweise keinen Spaß. Sie sind viel lieber in der Rolle dessen, ich bin dein Kumpel und dein Freund. Aber nicht in dem, der die Vorgaben gibt, aber es ist unbiblisch. Biblisch ist, ein Mensch, ein aufwachsender Mensch, braucht Vorgaben. Ganz wichtig. Jetzt sind sie aber keine Kinder mehr. Also sind sie auch raus aus den Vorgaben. Denkste, also, sie kriegen doch Vorgaben ohne Ende. Jetzt leben sie in einem Staat und selbstverständlich haben sie in diesem Staat Vorgaben. Ja, aber natürlich, inzwischen haben sie auch dann gewöhnt, an die meisten zumindest, ja. Die meisten von uns sind auch raus aus ihrer pubertären Rebellionsphase und haben sich ein bisschen arrangiert mit Vorgaben, finden sie sogar, Erkenntniszuwachs sinnvoll und leben also nun tatsächlich unter Vorgaben. Das ist alles soweit so klar, das Thema ist riesengroß, Sie merken das. Aber viel größer ist jetzt noch das Thema, der lebendige Gott gibt Ihnen und mir Vorgaben. Und diese Vorgaben sind gesetzt. Und ich der Mensch, stehe nun vor diesen Vorgaben, die der Ewige gegeben hat und habe diese Vorgaben in meinem Leben anzunehmen oder sie abzulehnen. Das steht da. Oder anders gesagt, wer sitzt auf dem Stuhl? Und jetzt kommt hier Jesus. Ah, wie wunderbar er hier kommt. Und sagt uns das mit dem Stuhl, das so ist, dass einer euer Meister ist, ihr aber seid alle Brüder. Dass einer euer Vater im Himmel ist und dass einer euer Lehrer ist. Dreimal betont er, es gibt nur eine einzige Person in der Identifikation vom Vater und Sohn, die auf diesem Stuhl sitzt. Nur einer. Der sitzt auf diesem Stuhl. Das ist mein Gott. Der Vater, der Sohn, in dem Geist, der unterweist, der die Legislative darstellt. Kein Mensch, kein System, keine Synode, kein wie auch immer, kein Lehramt von irgendwo. Er sitzt auf dem Stuhl und sagt, wie es läuft. Der einzige Gültige, der die gesetzgebende Gewalt in sich hat, ist Jesus Christus, der auf diesem Stuhl sitzt. Das ewige Wort des Vaters. So, und jetzt? Jetzt sagt der glaubende Mensch sagt, ich bejahe, ich will, für mich gilt diese Autorität, die auf diesem Stuhl sitzt. Und das heißt Glauben. Glauben heißt akzeptieren, der eine sitzt auf diesem Stuhl und der eine, der auf diesem Stuhl sitzt, ist der, der mir mit letzter Autorität auch sagen kann, was geht und was nicht geht. Das ist Glaube. Glaube ist kein Gefühl, Glaube ist keine Emotion, Glaube ist kein Schnuckel, ich könnte mir einen Gott vorstellen. Glaube ist ein Bejahen der Autorität des lebendigen Gottes, wie er sich uns geoffenbart hat in seinem Wort. Das ist Vorgabe. Vorgabe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Sie spüren das doch, wie wesentlich dieser Grundgedanke des einen Lehrstuhls und der Akzeptanz dieses einen ist, der auf diesem Stuhl sitzt, wie wichtig das ist für Kirchen in unserem Land, für Gemeinden, für einzelne Personen, ganz genau jetzt in dieser Zeit. Gilt uneingeschränkt und unaufgehbar, dass der eine auf diesem Stuhl sitzt. Gucken Sie bitte in den Spiegel mit mir. Es geht nicht beides. Da sitzt nur einer auf dem Stuhl. Boah, das hat natürlich dramatische Konsequenzen. Aber selbstverständlich. Da können Sie jetzt reingreifen, das Leben, wo Sie wollen. Greifen Sie nur rein darin, wenn der da auf dem Stuhl sitzt, dann sagt er Ihnen zuallererst, ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde. Wenn du irgendjemand anbeten willst, dann nicht etwas innerhalb der Schöpfung, dann nicht irgendeine sachliche Größe, nicht irgendeine Naturgottheit, wie auch immer sie sich darstellt. Wenn du irgendjemand anbeten willst und wenn du von irgendjemandem etwas erfahren willst, dann bitte schön von mir, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Das gilt uns, die wir in einer Dramatik wieder die ollen Naturgottheiten auf den Stuhl setzen, in einer ganz besonderen Weise. Und dann gehen Sie weiter. Wenn es einen Schöpfer gibt, dann sagt der Ihnen auf dem Stuhl sitzt, dass Sie Geschöpf sind und ich ein Geschöpf bin. Das heißt, er sagt mir in diesem Moment etwas ganz, ganz Wesentliches. Und das ändert alles im Leben, alles. Wenn das akzeptiert wird, ändert das alles im Leben. In dem Moment sage ich nämlich, ich gehöre nicht mir selbst. Das kippt unser gesamtes philosophisches Konzept, nach dem wir normalerweise leben, auf den Kopf. Ich gehöre nicht mir selbst. Nichts von mir gehört mir. Es gehört alles dem Schöpfer. Mein Körper, meine Seele, mein Geist, meine ganze Person ist nicht mein Privatbesitz. Das ich bin, ist seine Sache. Ich bin sein Geschöpf und ich bin vor ihm verantwortlich. Aber verstehen Sie, was das ausmacht, wenn ich das begreife, egal wie in welcher Generation ich gerade bin? Das hat dramatische Konsequenzen, ganz dramatische Konsequenzen. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Verstehen Sie, mein Körper, der gehört nicht mir. Ich kann in meinem Körper nicht machen, was ich will. Riesenirrtum, geht nicht. Da sitzt einer auf dem Stuhl und sagt mir, was geht und was nicht geht. Aber klar doch. Lassen Sie mir das nur an einem Beispiel, es stellvertretend verdeutlichen, insbesondere für die nächsten Generationen von Jesusleuten. Ich kann, wenn ich ihn auf dem Stuhl habe, mich nicht vollsaufen. ist ein No-Go für Christen. Ich habe kein Recht, seinen Körper, den er mir gegeben hat, in einen Zustand zu bringen, der ihm nicht gefällt. Das geht nicht für Christen. Kein Christ in irgendeiner Stelle, wo er in dieser Art und Weise den von ihm geschenkten Körper Gottes missbraucht. Klar? Klar? Da hast du eine wunderbare Art und Weise, dich abzusetzen von dem, die es anders sehen. Du gehörst Gott, dein Körper gehört Gott. Dann sagt der Apostel Paulus im Auftrag dessen, der auf dem Stuhl sitzt, sauft euch nicht voll Weins, daraus ein unordentliches Wesen folgt. Ist das noch deutlicher? Und wenn du es doch machst, dann stößt du ihn vom Thron. Und glaub mir, das ist gefährlich. Sitzt du auf dem Thron? Sitzt du auf dem Stuhl oder sitzt du da nicht? Manchmal. Nein, entweder ganz oder gar nicht. Ich kann mit meiner Seele nicht machen, was ich will. Ich kann meine Seele nicht einfach laufen lassen. Sie gehört nicht mir. Ich habe darauf zu achten, dass was in meiner Seele da ist, an Hass, an Macht, an Trieben, an Gier, an Faulheit, an unterschiedlichsten Egoismen, dass es das nicht ausbreitet, selbstverständlich. Ich habe doch einen Gott. Der sitzt auf dem Thron. Das ist mein Lehrer. Der sagt, wie es geht. Ich kann doch in meinem Geist nicht machen, was ich will. Die einfach voll dröhnen mit irgendwelchem Zeug oder in einem Vakuum überlassen. Geht doch nicht. Der Geist gehört doch ihm. Also muss er gefüllt und orientiert und ausgerichtet werden. Ich hoffe, Sie verstehen das mit mir. Es geht doch gerade weiter. Sitzt da auf dem Thron, dann sagt er Ihnen, wie man in den Himmel kommt. Das sagt er doch. Nehmen Sie das noch ernst mit mir? Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als allein durch mich, sagt er. Er hat auf dem Thron gesagt, dass sie ihm nachfolgen. Komm, folge mir nach. Es gibt keinen Beruf ohne Jesus, dass der da rein muss. Es gibt keinen Tag, ohne dass Jesus das bestimmen muss. Es gibt kein Geld, das nicht Jesus bestimmt. Es gibt keine Sexualität, die Jesus nicht bestimmt. Bitte, 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 sehen Sie es mit mir. Sitzt der heute wirklich auf dem Stuhl? Kann der Ihnen heute sagen, was geht und was nicht geht? Ist der Jesus von Matthäus 23 Ihr Jesus? Dann ist Ihr Gebet: Ich will, dass du heute auf dem Stuhl sitzt und bestimmst. Und dann läuft dieser Sonntag anders. Und dann fängt er an mit seinem siebenfachen Wehe. Und wer das ein bisschen weiß aus dem Alten Testament, der weiß, das ist das prophetische Wort, was gilt. Und wir brauchen die einzelnen sieben Bereiche, das haben Sie ja mitgekriegt, wir brauchen die gar nicht einzeln durchdiskutieren. Sie haben einen roten Faden, der durch alle sieben Bereiche durchgeht. Die Heuchelei. Das so tun, als ob, das Spiegeln, Biegen, Rumbringen, nach außen ja, nach innen nein. Drastische Bilder. Können Sie sich so ein bisschen vorstellen? Schöne Gräber, gepflegt für alle Heiligen, Blümchen, Herbstheidereien, nett gemacht, kein Krümel obendrauf. Und wenn Sie sich vorstellen, wie es unten drunter aussieht? So seid ihr. Das ist der rote Faden. Verstehen Sie, wir würden das Neudeutsch sagen, Matthäus 23, ihr habt eine super Performance. Ja? Aber dahinter eine Güllegrube. Sagt Jesus. Und jetzt verstehen Sie, jetzt zeigt er Ihnen und mir diesen Spiegel.
Und da müssen Sie doch von mir nicht erklärt bekommen, wo das bei Ihnen ist. Und ich muss das nicht von ihm erklären. Ich weiß das doch. Und wenn der damals über dem auserwählten Volk Israel sein siebenfaches Wehe gesprochen hat, dann braucht es kein Theologiestudium zu begreifen, dass wir, die wir zum Leib des Christus gehören, unter einem Wehe stehen, unter einem Wehe stehen. Und wer unter einem Wehe steht, der ist raus. Bergpredigt, erste große Rede. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann kommt ihr nicht ins Himmelreich. Das gehört? Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann kommt ihr nicht ins Himmelreich. Und spätestens da wissen sie, was sie brauchen. Das ist ja ein riesen neutestamentlicher Ruf. Dass ich als ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, der ich mit diesem Jesus lebe, ja, natürlich mit diesem Jesus lebe, dass ich als ein Teilnehmer der Gemeinde des Christus unter einem Wehe stehe. Was machen Sie denn jetzt? Oh, das drücken wir weg. Morgens Montag, dann ist das Wehe schon halb wieder raus und Dienstag habe ich es vergessen und Mittwoch ist dann schon wieder Schlurf und nächsten Sonntag wird es besser. Hören Sie die Botschaft? Ist das ein Spiegel, wo ich reingucke und sage, mein Gott, das tut mir von Herzen leid, dass ich einer von deinen Heuchlern bin? Dass ich einer von deinen Doppelbödigen bin? Dass ich nach außen was spiele, was ich eigentlich gar nicht mache? Große Worte und letztendlich verpufft's, zeigt sich nicht in den Fakten, in der Realität. Es tut mir leid, es tut mir leid. Stell mich bitte unter ein anderes Urteil. Wie wollen Sie ein anderes Urteil kriegen? Aus dem Schlamassel des Wehe kommen Sie und ich nicht raus. Sie brauchen ein anderes Urteil. Sie und ich, wir haben keine bessere Gerechtigkeit. Aber wir haben einen, der eine bessere Gerechtigkeit uns gibt. Wenn der siebenfache Wehe Ihr Leben erreicht und ich hoffe, so böse und so schmerzhaft das ist, dass das siebenfache Wehe ihr und mein Leben erreicht, dann bleibe ich nicht unter diesem Urteil stehen, sondern ich gehe mit diesem Urteil, mit dieser Jurisdiktionsansage des Richters zu dem, der mein Retter ist und bitte ihn um eine andere Gerechtigkeit. Vergib mir meine fehlende Gerechtigkeit und schaffe du in mir die neue Gerechtigkeit, die in Jesus Christus meins ist. Und dann kann er mir in der Regierungsgewalt sagen, was alles kommt. Er kann mir einen Einblick geben in die nächsten 30, 40 Jahre der judenchristlichen Epoche. Er kann mir sagen, wie das ausgeht bis ins Politische hinein. Er kann mir zum Ausdruck bringen, dass hier tatsächlich Dinge ablaufen in der Weltgeschichte, die hier von Jesus, dem großen Regierungschef über alle Welten schon gesehen wird. Er kann mir tatsächlich die Zukunft sagen, weil er die Zukunft setzt. Er kann ein Amen sprechen, ein so ist es, Amen, so ist es. Wahrlich, diese Generation wird das erleben, sagt er, und wahrlich, diese Generation hat das erlebt. Was für eine Zukunft wollen Sie denn jetzt haben? Was für eine Zukunft wollen Sie und ich haben? Jesus, das ist für uns so ungewohnt. Jesus lädt uns ein, auf die richtige Zukunft zu setzen. Und dann kommt dieses wunderschöne Bild. Wir kennen das Bild aus dem Alten Testament in verschiedenen Varianten. Jesaja 31, 5, da ist auch schon wunderbar beschrieben. Da sehen Sie diese Henne, Sie sehen diese Flügel. Und Sie sehen, wie diese Küken unter diese Flügel drunter schlüpfen. Und da sind die geschützt, da sind die sicher, da sind die geborgen, da sind die zu Hause, da sind die angekommen. Und jetzt sagt uns hier Jesus ganz einfach, was willst du in Zukunft haben? Was willst du in Zukunft haben? Ich hab dich eingeladen, sagt Jesus. Ich hab dich aufgefordert. Aus der Fremde, aus den falschen Wegen, aus den nur halb besetzten Stühlen, aus diesem Weh. Ich habe dich eingeladen, zu mir zu kommen. Ich habe dich doch eingeladen. Komm doch unter diese Flügel. Unter diesen Christusflügeln zu Hause zu sein. Wenn das die Überschrift Ihrer und meiner Zukunft wäre. Unter den Christusflügeln zu Hause zu sein. Keine Angst mehr haben zu müssen vor den Angriffen welcher Macht auch immer. Kein Moment mehr alleine sein zu müssen. Wie wir es im letzten Lied gesungen haben, dass er nahe bei mir ist. Und dass er mich ganz nah an sich herannimmt. Unter den Christusflügeln zu Hause, das ist die Zukunft. Es sind eine ganze Reihe hier in diesem Raum, die mindestens so alt sind wie ich und noch älter. Und viele von ihnen haben auch so die klassische christliche Sozialisation genießen dürfen. Und dazu gehört natürlich auch der berühmte Choral von Paul Gerhardt, dieser Abendchoral. Nun ruhen alle Wälder. Ja. Kennen Sie die Strophe noch? Breit aus die Flügel beide. O Jesu, meine Freude. Und dann der für uns eigenartig poetische Verkleinerungstext. Und nimm dein Küchlein ein. Dein Küken, da ist es. Breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude. Und nimm dein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen, o lass die Engel singen. Dies Kind soll unverletzt sein. Was wollen Sie in Zukunft? Jesus sagt, bin da. Komm unter meine Flügel. Komm unter meine Flügel. Was ist das für ein Zukunftsbild? Und dann wirst du mit dabei sein in der Gotteszukunft, mit dabei sein, wenn er wiederkommt, mit dabei sein, wenn sein auserwähltes Volk Israel nach den Zeiten des Gerichtes und der Zurückstellung laut rufen wird, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dann habe ich den, der die Legislative ist, auf dem Stuhl sitzt. Da habe ich ihn, der die Jurisdiktion darstellt, den Richter, der gleichzeitig in Christus mein Retter ist. Da habe ich ihn, die Exekutive, die letzte entscheidende Regierungsgewalt im gesamten Universum. Ich glaube, ich fange Matthäus 23 an, lieb zu haben. Mann, was für ein guter Jesus. Was für ein guter Jesus. Verstehen Sie es mit mir? Ich will diesen Jesus aus Matthäus 23. Ich will den, der auf dem Stuhl sitzt. Ich will unter einem anderen Urteil leben. Und ich will diese heilvolle Zukunft unter seinen Flügeln. Matthäus 23? Tatsächlich. Mein Jesus. Wir beten. Ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Heute Morgen, Herr Jesus Christus, können wir gar nicht anders, als dass wir uns mit einreihen in die lange Reihe der Pharisäer und Schriftgelehrten aller Sorten. Und dich bitten, dass du uns unsere Schuld vergibst. Wo wir dich vom Stuhl gestoßen haben, wo wir dich zur Seite geschoben haben, wo wir dich nicht ernst genommen haben. Dass du uns vergibst, wo dein Urteil für uns von nachgeordneter Bedeutung war. Wo wir eine Regierung für uns nicht wahrgenommen haben. Herr Jesus, wir stehen vor dir und bitten dich, vergib uns unsere Schuld. Reinige du uns durch dein Blut, das du für uns vergossen hast, und schenk uns deine Gerechtigkeit. Lass uns nicht unter dem Wehe des Alten stehen, sondern dem Selig bist du des Neuen. Und dann wollen wir es dir heute gerne sagen, dass wir dich und deine Worte für unser Leben wieder auf diesen Stuhl setzen. Und wir bitten dich, dass deine Worte sich in unserem Leben entfalten, bitte. Und wir wollen es dir gerne sagen, dass wir eine Zukunft unter deinen Flügeln haben wollen. Nicht ohne dich, geschweige denn gegen dich. Wir kommen zu dir. Wir schützen uns bei dir. Wir bergen uns bei dir. Wir sind bei dir zu Hause. Breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.